Die ganz große Frage, der Sinn des Lebens. Was glaubst du?
Stellst du die Frage allen Gästen?
Die stelle ich allen Gästen.
Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
Ausgerechnet eine Pastorin fordert, Kirche schafft den Gottesdienst am Sonntag ab. Und das nicht irgendwo, sondern in der renommierten Wochenzeitung Die Zeit. Das hat bundesweit für eine richtige Welle gesorgt und sie hat sie losgetreten. Pastorin Hanna Jacobs. Sie ist Pastorin bei der Diakonie Himmelstür und in den sozialen Medien als Hanna Gelb unterwegs. Und ich freue mich auf unsere Sinnsucher. Herzlich willkommen der Kolumnistin und Pastorin Hanna Jacobs.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Sehr gerne. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor und zu hören auf NDR1 Niedersachsen. Und ich habe diesen Artikel sehr gerne gelesen und habe dann gedacht, Topf und Deckel, Katz und Maus, Currywurst und Pommes, das gehört doch zusammen. Und Sonntag und Gottesdienst eigentlich auch. Warum soll das nun anders werden oder warum soll damit nun Schluss sein?
Für viele Leute gehört das ja gar nicht mehr so doll zusammen wie Topf und Deckel. Das war ja auch der Ausgang meines Überlegens, dass ich dachte, von den Menschen, die in der Kirche sind, also gar nicht mal von der ganzen Bevölkerung, sondern von den Menschen, die noch in der Kirche sind, gehen sonntags ungefähr so 3% in den Gottesdienst. Aber was machen eigentlich die 97% anderen? Für die scheint das ja gar nicht mehr so zusammenzuhören und trotzdem sind die noch Mitglieder. Ich vermute, sie glauben in irgendeiner Form an Gott, haben irgendeine Erwartung auch an unsere Kirche, an das, wie wir miteinander ja, Glauben gestalten, was wir für Angebote machen. Aber der Sonntag ist nicht mehr ihr Angebot. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht muss man einen anderen Topf finden oder einen anderen Deckel.
Also weil die Zahlen zu niedrig sind, die Besucherzahlen den Gottesdienst abschaffen, damit die Pastorinnen und Pastoren Zeit für andere Dinge haben, was vielleicht wichtiger ist und mehr gebraucht wird in ihrer Region, wo sie gerade arbeiten.
Ganz genau. Also ich würde sagen, klar, abschaffen. Man muss ja erstmal eine spitze Forderung stellen, damit darüber diskutiert wird. Das hat ja auch funktioniert. Ich würde natürlich nicht alle Gottesdienste abschaffen. Es gibt ja zum Beispiel welche, da gehen viele Menschen hin und die gehen da richtig gerne hin und fühlen sich da super wohl. Zum Beispiel, wenn ein Kind getauft wird aus ihrer Familie oder an Weihnachten. Oder zum Beispiel Erntedankfest, Kirche richtig schön geschmückt. Es gibt vielleicht noch irgendwie einen Posaunenchor oder eine Band, die spielt. Und da sagen Leute, ja, das hat für mich irgendwie einen Mehrwert. So, das hat irgendwie was mit meinem Leben, meinem Glauben zu tun. Aber dann gibt es ja ganz, ganz viele Gottesdienste, wo echt wenig Leute das Gefühl haben, da komme ich irgendwie vor. Das ist schon mal nicht meine Uhrzeit, 10 Uhr morgens. Ich musste die ganze Woche super früh aufstehen. Samstags musste ich irgendwie noch Besorgungen machen. Am Sonntag will ich endlich mal ausschlafen. So, und dann sitzt man da auf Bänken und kann irgendwie selber, eigentlich wenn man zwischendurch eine Frage hat, ist ja auch gar nicht so richtig der Ort, dass man die mal einbringen kann. Und dann sind vielleicht noch die anderen 10 Leute, die da sind, alle viel, viel älter als ich, irgendwie nicht meine Veranstaltung. Deswegen habe ich gedacht, wenn man mehr Zeit hätte, dafür zum Beispiel mal auf dem Wochenmarkt zu stehen als Kirche und einfach da wäre und warten würde, ja, was sich für Gespräche ergeben. Der Wochenmarkt hier bei mir um die Ecke, der ist voll jeden Freitag morgens, aber da steht keine Kirchengemeinde. Und ich glaube, das wäre, es gibt ganz viele Ideen, glaube ich, wie man mit Menschen über ihr Leben, über das, was sie beschäftigt, über ihren Glauben sprechen kann und ja, mit ihnen ein Stück von ihrem Lebensweg gehen kann. Aber das ist für viele nicht mehr unbedingt der Gottesdienst.
Also wie ernst ist dir das denn nun wirklich mit dem Abschaffen des Sonntagsgottesdienstes? Ist das erstmal eine plakative Forderung, um auch Aufmerksamkeit zu schaffen und über das Thema Gottesdienst zu reden? Oder ist das auch wirklich ernst gemeint, dass an den Orten, wo wirklich wenig Menschen am Sonntag zur Kirche kommen, die berühmten 2 oder 3, das dann dort einfach sein zu lassen und stattdessen einmal in der Woche oder einmal im Monat dann einen Abendgottesdienst zu feiern oder ganz was anderes oder nur einen Bibelgesprächskreis zu machen.
Doch, genau, das ist schon ernst gemeint. Also ich würde sagen, genau, man muss eben immer gucken, was funktioniert jeweils da, wo man wohnt. Es gibt ganz verschiedene Stadtteile, meine Stadt, dann gibt es Land, da wohnen unterschiedliche Menschen. Und es gibt ja auch Gemeinden, wo Gottesdienste richtig gut funktionieren. Also da gehen irgendwie sonntags noch 50, 60 Menschen hin. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall lassen, super, weil da hat es irgendwie ja, da passt es zu den Menschen, die da wohnen. Aber da, wo es nicht passt, würde ich wirklich sagen, man macht vielleicht irgendwie Weihnachten, Ostern, Erntedank, vielleicht noch 2, 3. Und ansonsten guckt man eben, was brauchen die Leute da vor Ort? Wo gehen die hin? Wo treffen die sich? So brauchen die vielleicht eher ein Sommerfest? Wo brauchen die irgendeine andere Form von Gemeinschaft, so wie kann man denen dienen, weil wir sind ja als Kirche nicht da, weil wir irgendwie Kirche sind und Kirche muss es geben, sondern wenn wir gucken, was Jesus gemacht hat, das ist ja immer irgendwie hinzugehen zu den Menschen und zu sagen, was brauchst du eigentlich, was willst du, was ich für dich mache, und ich glaube, da sollten wir viel mehr auch so fragen und dann auch offen zuhören.
Das fand ich einen ganz interessanten Move bei dir in dem Artikel, dass du geschrieben hast, guck doch mal auf Jesus, was der gemacht hat, von dem, da wird viel mehr von Gastmählern erzählt, von, sagen wir mal, Open-Air-Happenings, ja, wie der Bergpredigt und andere Dinge, dass er zu Menschen hingegangen ist, weniger von Besuchen in der Synagoge oder im Tempel.
Ja.
Wobei, ich habe nochmal geguckt, das Markus-Evangelium beginnt zum Beispiel damit, dass er in eine Synagoge geht und dann steht, ja, dass er in ganz Galiläa die Synagogen und so besucht hat, aber in der Masse hast du natürlich recht, es wird viel mehr erzählt, dass Jesus umherzog und tolle Geschichten erzählt hat über Gott, die die Menschen aufgerührt haben, bewegt haben, sie getröstet haben. Also dieser Artikel mit der plakativen Forderung, schaff den Gottesdienst am Sonntag ab, hat für eine rege Diskussion gesorgt. Wenn man bei der Zeit nochmal guckt, wo der Artikel steht, darunter sind fast 600 Kommentare. Das finde ich ist eine ganze Menge.
Finde ich auch.
Und dann hat es auf Facebook, Instagram für eine rege und auch, sage ich mal, rustikale Diskussion, ja, gesorgt.
Ich habe auch sehr viele E-Mails bekommen.
Ja. Und sicherlich auch manche mit so einem rauen Wind darin, ne?
Ja.
Wie gehst du mit sowas um?
Da mir das ja nicht jeden Tag passiert, ist es dann irgendwie vielleicht 2-3 Wochen mal ein bisschen irgendwie so, dass ich schon überlege, okay, habe ich da vielleicht irgendwie Menschen auch verletzt? Das tut mir auch leid, das ist nicht das, was meine Absicht war. Ich glaube, es ist schlimmer für Menschen, die irgendwie in der Politik sind, die sowas ständig erleben. So, von daher war das schon okay. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es ein Thema ist, was Menschen doch noch mehr beschäftigt, als ich dachte. Ich dachte, es ist irgendwie relativ klar, dass sich an unserem Angebot was ändern muss, wenn irgendwie der Zuspruch da doch vielerorts irgendwie relativ gering ist, und für viele war das aber gar nicht so klar. Und haben auch gesagt, also ich würde auch Gottesdienst feiern, wenn gar keiner kommt und wenn ich alleine bin, weil mir das irgendwie wichtig ist, dass diese Tradition, dass es die irgendwie gibt. Und ich mache das auch für, wenn 2 Leute kommen. Dass ich mal gemerkt habe, okay, es ist, viele Menschen hängen da anscheinend wirklich sehr an dieser Tradition, aber natürlich auch viele KollegInnen von uns klammern sich da irgendwie auch dran, weil das natürlich auch viel damit zu tun hat, was macht ein Pastor und eine Pastorin. Wenn man Kinder fragt auf der Straße, dann würden die wahrscheinlich sagen, naja, die machen irgendwie einen Gottesdienst im Talar. Und das hat natürlich ganz viel mit unserem Selbstbild zu tun. Und die Frage, was machen wir im Gottesdienst? Wir reden über das, was du gerade gesagt hast, ja auch erzählen von Jesus, versuchen davon zu lernen, sind irgendwie füreinander da, wir singen zusammen und es ist ja auch noch Seelsorge. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo wir irgendwie wo wir mit Menschen zusammen was machen können. Und das muss gar nicht immer die Kirche sein.
Ja, ich glaube auch, man kann das, was im Gottesdienst geschieht oder was wir vermitteln wollen oder was wir den Menschen anbieten wollen, das kann auch eben in anderen Formen oder in anderen Formaten durchaus geschehen. Ja. Ich hatte den Eindruck von manchem, was ich so gelesen habe, die Leute sind auch, oder da sind auch, die Kolleginnen und Kollegen sind teilweise verletzt über das, was da steht, ne?
Ja.
Und hast du eine Idee, warum die sich verletzt fühlen?
Also ich war ja, glaube ich, schon, ich war ja schon so ein bisschen polemisch auch, da habe es irgendwie schon auch zugespitzt so. Und das ist natürlich, ich glaube, dass das schon irgendwie auch Menschen gekränkt hat. Und das tut mir auch leid. Das war nicht meine Absicht. Ich habe aber dann gemerkt, dass, also ich glaube, viele stecken ganz viel Herzblut in den Gottesdienst rein und merken aber, ich mache mir super viel Mühe und trotzdem kommen gar nicht so viele Leute. Und wenn dann noch jemand sagt, ja, dann lass es doch gleich sein, du musst nicht den ganzen Samstag noch irgendwie am Schreibtisch sitzen und den Gottesdienst vorbereiten, während irgendwie deine Kinder lieber in den Zoo gehen würden. Überleg dir doch was anderes, was irgendwie den Leuten Spaß macht und auch dir. Dann ist es natürlich irgendwie erstmal so ein Schuss vor den Bug, wenn jemand dann sagt, du ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig, dass du dir da seit Jahren so viel Mühe machst. Ich glaube, das hat schon auch irgendwie was damit zu tun.
Du sagst ja auch, das ist Kerngeschäft oder das wird von vielen als das Kerngeschäft erlebt, der Sonntagsgottesdienst. Und es ist ja auch ein Stück weit, glaube ich, so die Komfortzone unseres Berufs. Ne?
Ja,
da
voll.
Ist man
ja
unhinterfragt der Star. Und das tut ja auch der eigenen Seele gut, wenn man seinen Platz im Beruf oder in diesem Leben einfach gefunden hat. Sag mal, was leitet dich denn eigentlich? Was motiviert dich? Was treibt dich an?
Also ich habe nach dem Studium erstmal angefangen, Politik und internationale Beziehungen zu studieren, weil ich eigentlich immer was machen wollte, wo ich irgendwie dachte, ich möchte irgendwie was mit Entwicklungshilfe machen, was irgendwie anderen Menschen hilft oder ihnen ihr Leben besser macht. Und dann hat mich irgendwie nie losgelassen, ja, wo ist denn in Kirche mein Ort? Ich hatte nämlich das Gefühl, seitdem ich irgendwie aus der Jugendarbeit rausgewachsen war, gab es nie wieder irgendwas, wo ich eigentlich so richtig hinpassen würde, weil irgendwie Sonntagmorgens, wie gesagt, blöde Uhrzeit, da waren irgendwie nur ältere Menschen. Es war wenig da, wo ich sagen könnte, da sind irgendwie Menschen wie ich, Anfang 20, die irgendwie nach dem suchen, was ihrem Leben Sinn gibt, was ihm Halt gibt, die Gemeinschaft suchen, wo sie aber nicht die einzigen Menschen irgendwie unter 30 sind. Und das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, ja, ich möchte irgendwie Theologie studieren, weil ich Orte schaffen möchte in der Kirche für Menschen, die genauso wie ich sich da so, wie es ist, nicht so richtig zugehörig fühlen und die trotzdem irgendwie so diese große Sehnsucht danach haben und zu wissen, ich bin irgendwie getragen und aufgehoben von Gott. So.
Theologie hat ja, finde ich, ganz viel mit Sinnfragen zu tun und mit sinnstiftendem Geschehen. Wann sind denn in deinem Leben so Sinnfragen zum ersten Mal aktuell oder brennend geworden?
Gute Frage. Ich glaube, immer wieder. Also Sinn hat für mich auch immer viel mit Verbundenheit mit anderen Menschen zu tun. Ich bin als Kind viel umgezogen und habe mich da irgendwie auch schon oft gefragt, naja, wo ist irgendwie eigentlich mein Platz? Wo finde ich irgendwie Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, das passt irgendwie für mich verbunden, ich fühle mich aufgehoben. Also würde ich sagen, es ist irgendwie da schon seit der Kindheit so. Und dann hat mich stärker später als Jugendliche, als junge Erwachsene irgendwie auch so Fragen von sozialer Gerechtigkeit interessiert, dass ich mich gefragt habe, naja, wie kann das sein, dass es Menschen gibt, die irgendwie in großer Armut leben müssen, anderen geht es irgendwie total gut, ist das gerecht, wie kann ein Gott, der alle Menschen liebt, das zulassen, dass es so ungerecht ist, was ist vielleicht auch unsere Rolle darin zu sagen, so sind die Ausgangsvoraussetzungen, aber wir ändern daran was, also dann irgendwie so dieser soziale Aspekt eher und ich würde dann sagen, durch Studium oder dann im Studium auch nochmal stärker so ein bisschen, was ist meine Aufgabe im Leben, wie entscheide ich mich, das ist ja für viele Menschen in den 20ern oder gerade jüngere Menschen später auch noch, aber spielt das ja eine Rolle, was will ich mit meinem Leben anfangen, gehe ich in die Richtung, dann passiert das und das, gehe ich in die Richtung, heirate ich diesen Menschen oder jeden oder was will ich aus meinem Leben machen, so genau.
Und welche Antworten hast du gefunden, zum Beispiel jetzt auch die Frage nach der Gerechtigkeitsfrage?
Die Antwort auf alles ist meistens irgendwie, es ist immer komplizierter, als ich mir das am Anfang so gedacht habe. Also man hat ja gerne oft einfache Antworten und irgendwie ein Rezept, wie es dann geht. Und ich würde sagen, manchmal, wenn ich in der Buchhandlung bin und dann so Lebenshilferatgeber angucke, dann ist es auch oft so, dass da irgendwie so ein Rezept drin ist. Aber wenn ich irgendwie was gelernt habe, dann ist, dass das Leben irgendwie tiefer ist, als dass es da irgendwie oft und komplizierter, als dass es da Patentrezepte gäbe. Aber auf die Gerechtigkeitsfrage, würde ich sagen, es ist schon, was ich gelernt habe, es ist irgendwie so eine Gleichzeitigkeit von irgendwie der Dankbarkeit für das, was ich habe und was in meinem Leben Gutes ist, wo mein Glaube ist, das ist was Gott mir geschenkt hat und zugleich irgendwie wissen, Gott möchte das für andere Menschen auch, aber die Gesellschaft, die Strukturen sind irgendwie schon ungerecht und es ist irgendwie auch meine Verantwortung, dann dafür was zu tun, dass es anderen Menschen besser geht.
Was zeichnet deinen Glauben aus?
Ich würde sagen, dass mein Glaube sich immer wieder verändert, auch anpasst an die Dinge, die ich in meinem Leben erfahre. Letztes Jahr hatte ich einen größeren Schicksalsschlag in meinem Leben und da musste ich wieder gucken, wie kann ich damit umgehen, dass ich irgendwie trotzdem weiter glaube, dass Gott mich lieb hat, dass Gott das eigentlich gut mit mir meint und trotzdem weiß, naja, sowas kann irgendwie auch passieren, dass... es zeichnet meinen Glauben aus, dass ich Gott da auch herausfordere und irgendwie weiß, okay, er kann das auch abhaben, wenn ich ihn oder sie hinterfrage. Und zugleich geht Gott mit mir immer weiter und es ist irgendwie so eine Beziehung, die sich weiterentwickelt.
Wie ist dir das gelungen?
ist mir das gelungen? Ich glaube, es ist immer wichtig, geduldig mit sich selber zu sein. Fällt mir super schwer, aber auch das ist was, was ich irgendwie, also so nicht alles sofort wissen zu müssen und nicht alles sofort irgendwie klären zu müssen, sondern irgendwie das auch auszuhalten. Und ich glaube da, und da kommt wieder die Gemeinschaft ins Spiel, was für mich irgendwie auch ein ganz wichtiger Aspekt von Kirche ist, dass es Menschen gibt, die mir zuhören, denen ich irgendwie das erzählen kann und durch die Gott mir dann irgendwie auch zeigt, ich bin für dich da, du bist nicht alleine, so erzähl mir, was dich beschäftigt und das ist ja oft ein offenes Ohr, ist ganz viel wert.
Wenn man mal guckt, der Gottesdienst, unser Thema, das ist ja auch ein Geschehen oder ein Ort, eine Zeit, eine Veranstaltung, eine Sendung manchmal auch, wenn sie im Radio läuft, wo auch sowas wie Sinnvermittlung geschehen sollte oder nicht. Was denkst du?
Das ist halt die Frage, wie man, was man denkt, was Sinn ist. Ne? Also kann ich mich da hinstellen und sagen, das ist der Sinn? Klar, kann ich machen, aber oft, meine Erfahrung davon, wie man lernt, ist, dass es oft durch Gespräche mit anderen ist. Wenn ich ein gutes Gespräch hatte mit einem Freund oder Familienmitglied und am Ende denke, ah ja, jetzt habe ich es verstanden, deswegen habe ich das so und so gemacht und deswegen empfinde ich jetzt so, bringt mir das viel mehr. Und deswegen würde ich sagen, dass auch gerade Formate in Kirche, wo man sich unterhält und wo alle was beitragen können aus ihrer Erfahrung, oft irgendwie viel mehr hilft, irgendwie ja, den Sinn zu erkennen, herzustellen. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, früher in einem Projekt für junge Erwachsene im Ruhrgebiet, da hatten wir eigentlich hauptsächlich so Formate, wo es auch immer irgendwie eine Phase von Gespräch gab und wo jeder irgendwie erzählen konnte, was ihn oder sie beschäftigt und was er oder sie dazu denkt. Und das war super anregend.
Hm. Wobei ich habe auch mal überlegt, es gibt so zwei Gottesdienste, wo ich sage, wo ich mich auf jeden Fall dran erinnere, da habe ich was mitgenommen, das hat mein Leben verändert, ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber da habe ich Worte bekommen, die sowas wie spirituelle oder geistliche Leitworte für mein Leben sind. Wobei das, wenn man zurückdenkt, ne, wie viele Gottesdienste haben wir schon gefeiert? Also zwei nenne ich jetzt, wo wirklich da was aufgeblitzt ist.
Immerhin.
Immerhin. Also interessant.
Und das waren aber dann Worte, die in der Predigt vorkamen, in Gebeten, Liedern. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, es war ein Gottesdienst, ein TC-Gottesdienst und da habe ich sogar selber was gelesen, einen Text über Elia. Und da war ich dann nachher selber so getroffen, weil ich mich in diesem Wort wiedergefunden habe, was der gesprochen hat. So. Und das wurde dann meins. Und dann gab es einen anderen Gottesdienst, der war bei uns in der Gemeinde damals in Ostfriesland, in Backbahn, wo jemand gepredigt hat und so. Und dann habe ich eine biblische Geschichte nochmal ganz anders verstanden. Und dann ist war auch so dieses Bibelwort, was er dann zitiert hat, ist dann mein Bibelwort geworden. Also das ging da um das Senfkorn. Und dann habe ich gemerkt, so manchmal reicht ein Senfkorn an Glauben eigentlich aus. Also, und das fand ich dann so, das war wirklich so erhellend, obwohl ich den Text wahrscheinlich schon selber 1000 Mal gelesen hatte. Aber da in dem Moment hat dieser Text dann wirklich zu mir gesprochen. Vielleicht gibt es noch mehr Momente, aber das sind so die beiden, die mir eingefallen sind, als ich mich hier vorbereitet habe. Die ganz große Frage, der Sinn des Lebens. Was glaubst du?
Stellst du die Frage allen Gästen?
Die stelle ich allen Gästen.
Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, Mensch zu sein, insofern als dass wir so leben, wie Gott uns geschaffen hat und wozu er uns geschaffen hat und irgendwie uns an dem erfreuen, was Gott in uns hineingelegt hat, an Freuden, an Gaben, an Neugierde und das in Beziehung zu Gott leben. Also wissen, dass dieses Leben, dieses Menschsein ein Geschenk von Gott ist.
Schöne Antwort und schönes Lachen. Wir haben eine Rubrik bei Sinnsuche, die heißt, wer hat das gesagt? Ich habe ein paar Zitate mitgebracht und ich lese die vor und dann gucken wir mal, vielleicht hast du eine Idee, wer das gesagt haben könnte. Und ich hoffe immer, dass diese Zitate uns bei unserem Gespräch jetzt über das Thema Gottesdienst auch noch ein Stück weit weiterbringen.
Wie ein Pub-Quiz sozusagen.
Genau, also ich habe gestern auch wieder das EM-Kneipen-Quiz in der Mediathek geguckt. Ich finde das super klasse. Für Bach war alles in der Musik Religion. Sie zu schreiben war ein Glaubensbekenntnis, sie zu spielen ein Gottesdienst.
Möglicherweise kommt das von Christina Rietz, auch bei der Christ und Welt?
Nee, das kommt vom großen Leonard Bernstein, dem Komponisten.
Ja.
Und bei Bach ist irgendwie alles Evangelium. Das,
Biopic. Ja.
Das stimmt schon. Glaube wächst nicht proportional zur Häufigkeit von Gottesdienstbesuchen.
Puh, weiß ich nicht, von wem das sein könnte. Karl Barth?
Hannah Jacobs. Hannah Jacobs in Der Sonntagsfalle. Die Fixierung auf den Gottesdienst lähmt das Kirchenleben. Geschrieben in der großen Corona-Zeit.
Ah ja, okay, da hat man manches vergessen, was in Corona passiert ist.
Glaube wächst nicht proportional zur Häufigkeit von Gottesdienstbesuchen.
Das würde ich auf jeden Fall auch immer noch so unterschreiben.
Ja, würde ich auch sagen. Also auch meine Lernerfahrung, die ich gerade geschildert habe, mit dem, wo dann Worte zu einem sprechen, das hängt nicht von der Häufigkeit ab, sondern von was anderem. Unser ganzes Leben ist Gottesdienst.
Das ist Martin Luther.
Nee, das ist Novalis.
Ach.
Ja.
Okay,
Oder Martin Luther hat es wahrscheinlich so ähnlich gesagt, aber ja. Ich meine, die 95 Thesen beginnen damit, dass unser ganzes Leben irgendwie Buße sei.
Ja,
ne?
Ja, so, ja. Aber ich dachte, das ist so dieses, unser Beruf ist Gott. Ja gut, unser Beruf ist Gottesdienst, ja. Ja, peinlich.
Nee, ist nicht peinlich, das soll ja auch überraschen. Also das ist ja das Schöne an diesen Zitaten und zu gucken, aus der Romantik, Novalis, der große Dichter mit der blauen Blume,
ja.
Der dann in dieser blauen Blume seine Geliebte entdeckt und dann sie ist das Symbol.
Früh gestorben ist.
Früh gestorben, ja. Und hinreißend geschrieben hat. Was macht denn einen guten Gottesdienst eigentlich aus?
Ich würde sagen, dass er zu den Menschen passt, die da hinkommen. Also nicht jeder Gott, es gibt nicht den einen guten Gottesdienst, der überall gut funktioniert. Und für mich ist ein guter Gottesdienst, wo wirklich ein paar Leute da sind. Das ist irgendwie nicht so, also es ist mir eigentlich fast egal, was gesungen wird, solange irgendwie genug Leute da sind, die kräftig mitsingen. So. Und solange ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich das Vaterunser bete, ist irgendwie nicht erst 10 Reihen weiter wieder jemand, sondern ich höre neben mir Stimmen, die mit mir auch singen und beten. Und ich irgendwie weiß, ja, wir sind da zusammen, um irgendwie ja, Gott zu dienen und Gott dient uns. So.
Wie wichtig ist die Musik?
Ich finde es sehr wichtig, aber auch da kann ich mich auf verschiedene Sachen, also du hast Bach zitiert, es kann Bach sein, es kann irgendwie aus den Freitönen was sein, es kann Judy Bailey sein, also es kann irgendwie, wenn es gut gemacht ist und wie gesagt, die Leute, die da sind, mitsingen können, dann kann es vieles sein.
Für die kirchlich nicht so erfahrenen ZuhörerInnen, also die Freitöne, das ja, ist genau. Ein modernes Liederbuch
genau.
Innerhalb unserer evangelischen Szene.
Knallorange.
Und also was mir nochmal aufgefallen ist, wer das gesehen hat in der ARD, den Fernsehgottesdienst mit der Wohnzimmerkirche aus Hamburg,
ja.
Der von vielen gefeiert wurde, die haben ganz andere Lieder gesungen, nämlich von deutschsprachigen Liedermacherinnen und Liedermachern oder auch englische Popsongs. Gar keine Choräle, wie wir sie aus dem evangelischen Gesangbuch kennen oder eben aus den Freitönen. Und das spricht offensichtlich eine größere Zahl an Menschen auch an. Jedenfalls ist das so ein Modell, wo alle sagen, hey, so wollen wir das haben. Wohnzimmerkirche, Wohnzimmer, also Sofas, Lounge-Chairs in der Kirche, Stehlampen und dann gemeinsam Gottesdienst feiern.
Gab es hier in Hannover jetzt auch schon zweimal. Bei einer war ich auch dabei und genau, da wurde am Ende und immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens gesungen. Und auch das habe ich, weil wir von den Gottesdiensten sprachen, die man noch im Kopf hat, auch daran erinnere ich mich noch, weil das so gepasst hat zu dem Thema und mich irgendwie dann so ja, in Bezug auf das Thema auch bewegt hat. Und ich finde, das ist ja auch für mich Glaube. Nicht nur, dass ich irgendwie die Bibel lese und das dann auf mein Leben beziehe, sondern dass ich auch irgendwie einen Udo Jürgens Song höre und dann denke, ja, stimmt, auch darin, auch der erzählt was eine Erfahrung von mir mit Gott ausdrückt, nämlich, dass die Sonne wieder aufgeht und dass Gott für mich da ist. Und ich finde, das wäre mein Wunsch oder ist irgendwie mein Ziel, dass wir noch viel mehr auch hingucken, was wir in der Welt sehen und was Gott uns dadurch sagen will. So. Popsongs.
Ist das die Lösung, ist das der Weg, also solche Formate zu schaffen wie die Wohnzimmerkirche oder Schlagergottesdienste als Ersatz für den Sonntagsgottesdienst da, wo er nicht mehr funktioniert?
Ich würde sagen, ja. Also weil das Sachen sind, die ja sehr, wo es um Emotionen geht und wo Menschen das Gefühl haben, sie kommen da mit ihren Gefühlen vor. Da ist irgendwie Ort für Austausch, was ich von erzählt habe. Da sind irgendwie Lieder, das ist überhaupt stimmungsvoll. Man fühlt sich irgendwie wohl und man hat das Gefühl, man ist da irgendwie Zuhause. Gott erzählt, sagt, es steht ja in der Bibel auch oft irgendwie das Haus Gottes so. Und das da zu erleben, ich glaube, das ist schon eine große Stärke dieser Formate so.
Wie wichtig ist die Person der Predigerin, des Predigers für den Erfolg, für den Gehalt eines Gottesdienstes? Das ist, ist gemein, weil das, also das.
Ich würde sagen, ich würde sagen, ziemlich groß. Natürlich auch von den Menschen, die Musik machen, die irgendwie auch das mit vorbereiten, also von dem Team. Und ich würde sagen, es ist schon ziemlich wichtig dafür, wie ein Gottesdienst gefeiert wird, aber auch eben für sowas wie eine Wohnzimmerkirche. Da braucht man jemanden, dem das irgendwie gelingt, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass Menschen sich willkommen fühlen, dass sie sich fühlen wie zu Hause. Dann braucht es eher jemanden, der irgendwie da sagt, ja, ich bin jetzt hier irgendwie die Gastgeberin. Aber auch bei einem klassischen Predigtgottesdienst, da ist die Aufgabe eine andere, nämlich, dass man irgendwie eine wirklich gut verständliche, interessante Predigt schreiben und gut halten kann. Aber auch da, klar, es hat schon viel mit den Menschen zu tun, die es vorbereiten. Und sehr oft sind das hauptamtliche PastorInnen.
Naja, in der Jugendarbeit habe ich das so erlebt, es hängt viel eben an Personen. Also ja. wenn da eine strahlende Persönlichkeit ist, die wirklich was ausstrahlt, dann kommen auch viele Leute. Und im Gottesdienst ist das manchmal auch ähnlich. Also es gibt so charismatische Menschen, da geht man eben gerne hin. Ne? Also wenn Margot Käßmann irgendwo predigt, die Kirchen sind voll.
Ja.
Und bei anderen eben nicht. Also dann ist vielleicht nicht jeder von uns berufen für den Sonntag oder für den Gottesdienst.
Wahrscheinlich, also würde ich zustimmen. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, die das irgendwie gar nicht so gerne machen und die es auch so ein bisschen unangenehm ist, vor anderen Menschen zu sprechen und die zum Beispiel dann irgendwie sagen, die Seelsorge, das Zweiergespräch oder irgendwie so, das ist irgendwie mehr meins. Also ich glaube, es gibt so viele verschiedene Aufgaben und nicht alle haben die Begabung, die zu allen Dingen passen. Das kann ja auch nicht jeder alles können. So.
Also vielleicht anders formuliert, nicht für jeden muss der Sonntagsgottesdienst oder der Gottesdienst allgemein das Spielbein sein.
Ja.
Das kann auch die Seelsorge sein, die Jugendarbeit, der Senioren- und Seniorenkreis kann das genauso
absolut
gut sein.
Ja, genau.
Oder die Geschäftsführung in der Gemeinde. Dir war ganz wichtig, als wir miteinander geschrieben haben und uns ausgetauscht haben über unsere heutige Sinnsuche, also dass dich vor allen Dingen interessiert, wie Menschen dem, was sie glauben, was sie trägt im Alltag, Ausdruck verleihen. Also wo sie auch Gemeinschaft finden, die sie stärkt. Das klingt auch in deinem Artikel an, da gibt es diesen Satz, dass man aufrechter wieder nach Hause geht. Dass man sich vom Kreisen um die eigenen Probleme löst. Wo geschieht das, dass man sich neu ausrichtet an der Gnade? Großes theologisches Wort. Lass uns doch mal gucken, ich habe auch ein bisschen was aufgeschrieben, wo ich das so erlebe. Wo geschieht das? Wo geben Menschen dem, was sie trägt, was sie hält, Ausdruck?
Erstmal freut es mich total, dass du diesen Satz jetzt da rausgegriffen hast und mich dazu befragst, weil diese Frage bei all dem, was es an Reaktionen gab auf diesen Artikel, eigentlich überhaupt nicht kam. Es war immer die Frage Gottesdienst, ja, nein, aber die Frage, wo kommt denn überhaupt das vor, ne, was uns trägt, wo gehen Menschen hinterher irgendwie aufrichter wieder raus? Also von daher, danke. Ich würde sagen, dass wir da bin ich selber im Suchen und ich glaube, es gibt viele Menschen, die irgendwie auch suchen und es wird keine eine Antwort für alle geben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das steckt ja da so ein bisschen hinter. Gottesdienst war einfach irgendwie das eine Format, was für alle Leute in der Gesellschaft da war, aber die Gesellschaft heute ist viel unterschiedlicher. Manche hören gerne Schlager, andere irgendwie überhaupt nicht. So, ne? Wir fahren an unterschiedliche Orte in Urlaub, fahren unterschiedliche Autos, also es braucht verschiedene Antworten. Orte, wo ich das erlebt habe, dass Menschen irgendwie so eine Erfahrung machen, sind schon, wenn man so will, Freizeiten oder Seminare. Zum Beispiel da, wo ich jetzt arbeite, bin ich letztes Jahr mit Mitarbeitenden zweimal auf eine Insel, Nordseeinsel gefahren, wo wir das gemacht haben, dass wir irgendwie Zeit hatten zum Austausch, gucken, was sind unsere Kraftquellen, was sind eigentlich meine Stärken, zusammen meditiert haben, gebetet haben, gesungen haben Und da entsteht dann für eine kurze Zeit eine ganz intensive Gemeinschaft, die Leute auch lange darüber hinaus trägt. Ich glaube, viele Menschen, die irgendwie auch mal ins Kloster fahren oder eine Fastenwoche irgendwie machen, die pilgern gehen, also etwas sehr Intensives für ein paar Tage, dass das was ist, was sie sagen, ja, das trägt mich auch über einen längeren Zeitraum. So. Viele Leute suchen das beim Yoga oder bei irgendwelchen sportlichen oder solchen Angeboten. Aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Idee, wie was Kirche machen kann, was so ähnlich ist wie Yoga, aber trotzdem irgendwie Kirche.
Also ich habe nochmal geguckt und da ist mir eingefallen, also was mich trägt, wo ich auch mit Kraft wieder rausgegangen bin. Das war kürzlich ein Rockkonzert hier in Hannover mit den Smashing Pumpkins. Das ist nun meine Lieblingsband. Die haben auch viele Texte, die so spirituell durchlässig sind. Das war für mich ein Gottesdienst, muss ich sagen. Also da in dieser tobenden, wogenden Menge zu tanzen und so, das war einfach genial. Und ich habe mir dann auch ein T-Shirt gekauft. Und ich finde, T-Shirts sind sozusagen einer der großen Bekenntnisträger aktuell.
Ja.
Also wo Leute ihre Leidenschaft vor sich hertragen und zeigen, das ist was mir wertvoll ist. Ob das nun zum Beispiel Star Wars-Liebhaber, dass die irgendwie so ein Star Wars-T-Shirt tragen. Es gibt Geschenke von Kindern für ihre Papis oder Mamis, Super Mami, Super Papi. So, das trägt mich hier und stolz und wie wertschätzend meine Kinder mir gegenüber sind. Oder eben auch, was du sagst mit den Jugendfreizeiten, das stimmt. Ich komme ja aus den Pfadfindern. Da muss ich sagen, wenn man unterwegs ist, wenn man wandert, Berge besteigt oder so, zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, es werden andere Gespräche, die gehen teilweise so tief. Ich finde immer, das sind so in der biblischen Sprache gesprochen, so Emmauswege.
Ja, total. So.
Und das ist was, wo dann auch wieder diese Sätze oder Worte sind, so, die dann wirklich zu großen Lebensbegleitern werden.
Und ich finde, sowas passiert auch oft, wenn man mit anderen Menschen zusammen isst. Also wir hatten vorhin irgendwie die Gastmähler, die Jesus mit anderen Menschen irgendwie gefeiert hat. Und das ist meine Erfahrung, wenn man mit Menschen zusammen an einem Tisch sitzt und man isst zusammen, das ist also so, egal ob das jetzt mit der Familie ist, im Freundeskreis, mit anderen, das ist was oft irgendwie richtig gut tut und wo man dann zurückgeht und es geht einem irgendwie, es geht einem besser und da man hat das Gefühl, da war irgendeine Form, irgendeine Gemeinschaft, die man nicht erklären kann. Das beschreiben wir ja christlich irgendwie mit dem Heiligen Geist, der uns da irgendwie bewegt und berührt und dafür braucht es, glaube ich, irgendwie viel mehr Orte. Viele Menschen wünschen sich das, erleben sich als einsam, weil sie irgendwie vielleicht gar nicht die Leute haben oder so, wo sie, die sie einladen würden, trauen sich nicht und ich glaube, das ist auch was Kirche machen kann.
Also Jesus hat mit den Menschen gegessen.
Ja.
Der hat sich bei denen teilweise auch eingeladen, aber er hat für seine Jüngerinnen und Jünger zum Beispiel auch gegrillt, Barbecue am See gemacht, Fische.
Genau,
Nicht umsonst ist das Abendmahl hat das für uns so einen großen Stellenwert. Es gibt übrigens auch ein Abendmahl auf dem Mond, hat einer der Astronauten da gefeiert, 1969. Und ich habe mal einen ganz tollen Beitrag gehört, das war, glaube ich, ein Mönch aus der Schweiz, der sagte, das Christentum ist eine Kultur des Essens.
Ja.
Da geschieht das ganz Entscheidende. Und das, finde ich, ist so ein toller Satz. Und vielleicht ist das, wenn wir mehr zu Tisch sitzen und uns wirklich einladen, miteinander wirklich feiern. Also ein Essen ist ja wirklich ein Ausdruck von Lebensfreude, dass dabei eben auch viel von dieser Gemeinschaft wächst, die Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern eben auch gewünscht hat. Ich hab noch was gefunden, jetzt rede ich so viel.
Nee, ist
und zwar in Berlin auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Das ist also eins meiner Lieblingsbeispiele. Da liegt Christa Wolf beerdigt, bestattet. Und ich glaube, die gilt ja nicht gerade als große Christin.
Ja.
Aber die Menschen, die da hingehen, die stellen dann in die Vasen, stellen dann Vasen hin und stellen da Kugelschreiber rein.
Ach, das ist ja süß.
Und das finde ich so berührend, weil das doch irgendwie, ich finde, das ist für mich ein spiritueller oder ein geistlicher oder ein religiöser
Ausdruck. Es hat so was Liebevolles.
Ausdruck. Ne? Und, so, warum soll man jemandem, der tot ist, dann noch sowas hinstellen?
Ne? Ja.
Also vielleicht sagt es auch mehr über den oder diejenigen, die das da hinstellen, als über Christa Wolf. Aber ich finde, das ist auch so ein Ausdruck von Zivilreligion, sagt man ja heutzutage.
Von daher, also und das war ja irgendwie auch, das ist so ein bisschen im Hintergrund meines Artikels, dass ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die irgendwie an Gott glauben. Manche würden es vielleicht nicht Gott nennen, aber es gibt viel mehr Menschen, die glauben, ja, es ist irgendwas, was das Universum zusammenhält und die da vielleicht gar nicht so und die mit der Sprache, die wir in der Kirche dafür haben, irgendwie nicht so viel anfangen können, aber die das trotzdem glauben. So, und dass ich denke, so ja, also da ist, glaube ich, ganz viel da, aber manchmal sind es so ein bisschen wie voneinander getrennte Welten so, und das möchte ich gerne ändern.
Ich auch. Also ich glaube,
sitzen wir hier. Ne?
Ich auch. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft weit weniger säkular ist, als es immer allgemein behauptet wird. Also ich glaube, dass viele Menschen sich mit religiösen Fragen und Dingen beschäftigen, auch wenn sie das selber nicht so nennen. Aber es taucht eben in anderer Gestalt oder in anderen Formen oder taucht eben in anderen Worten auf. Haben wir zum Gottesdienst eigentlich schon fast alles gesagt, ne? Also wir wünschen den Gemeinden und den Orten, wo der Gottesdienst am Sonntag gut funktioniert, dass der da gepflegt wird und beibehalten wird.
Ja, auf jeden Fall.
Und wächst und gedeiht. Und dass wir, das kann man zum Beispiel in vielen Magazinen finden, also zum Beispiel auch in Chrismon. Es gibt viele Initiativen, wie zum Beispiel Pop-up-Kirchen oder wo Pfarrerinnen und Pfarrer auf den Wochenmarkt gehen, du hast es schon gesagt, genau. Oder in die Kneipe gehen, da Menschen segnen. Segen ist etwas, das ist unser Kerngeschäft. Und das wird auch gerne angenommen, auch von Menschen, die kirchlich gar nicht so groß sozialisiert sind, habe ich selber so erlebt.
Ja.
Sag mal, du bist Kolumnistin für die Zeit. Wie bist du da hingekommen?
Aktuell habe ich ja gar keine regelmäßige Kolumne mehr, aber genau, ab und zu schreibe ich dann noch einen Artikel. Ich kannte einen Redakteur, Hannes Leitlein, der da inzwischen gar nicht mehr schreibt, als ich noch studiert habe und als er selber hatte auch mal Theologie studiert oder war da gerade irgendwie so am Schluss. Und der hatte mir am Ende des Studiums irgendwie mal einen Artikel angeboten über das Theologiestudium und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Aber geschrieben habe ich auch in der Grundschule schon gerne. Also es hat sich dann irgendwie so ergeben.
Cool, das merkt man auch. Was ist das nächste Thema, was du dir vornimmst? Auch wieder irgendwie was Kontroverses? Hast du schon was im Blick? Was auf dem Herzen?
Ach, ich würde gerne mal was schreiben, was ein bisschen länger ist als ein Artikel. Aber irgendwie traue ich mich immer nicht so richtig oder komme da irgendwie nicht so richtig zu. Aber ich glaube, mit den ganzen, das müsste man mal abschaffen, Sachen bin ich jetzt erstmal durch. Ich möchte das nächste Mal vielleicht dann tatsächlich mal was Konstruktiveres schreiben oder die Frage nach dem Sinn, wie man Sinn findet, wie man, was der Sinn des Lebens ist. Ich glaube, das ist eine Frage, da kann man viel zu schreiben.
Aber dafür bist du doch eigentlich genau am richtigen Ort in Hildesheim. Also Himmelstür ist ein Stadtteil von Hildesheim. Mhm. Und in Hildesheim gibt es auch den Studiengang für kreatives Schreiben.
Ja.
Und es gibt das Literaturhaus St. Jakobi. Also Hildesheim ist eine der großen Schreibwerkstätten Deutschlands. Also wenn du was Großes und Langes schreiben willst.
Wo bin ich da?
Ja, genau. Und da gibt es viele Profis und ProfiInnen, die dir da weiterhelfen können. Super, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Hat mir riesen Spaß gemacht und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche gehen dann meine KollegInnen mit ihren Gästen auf Sinnsuche, die fabelhafte Radiopastorin Susanne Richter oder der super tolle Radiopastor Marco Vogt, der ganz lieber Kollege. Und ein Dankeschön an den Mann hinter der Scheibe, der möchte auch immer gern erwähnt werden, der Podfather Detlef Splitt, der alles abmischt, schneidet und ausputzt und auch den kleinen Hänger. Vielen Dank und bleibt alle behütet.